hier haben wir immer das Problem, dass wir viele gute Redner hier oben haben und dass jeder sich unglaublich kurz fassen muss, damit wir die Stunde schaffen, in der wir hier oben reden können. Und wir beginnen also mit Winfried Noack, der in diesem grünen Buch mit seinem Beitrag vertreten ist. Ich sage ganz kurze biografische Dinge noch. 1937 in Berlin geboren. Ausbildung zum Chemiefacharbeiter in Grünau und im Abendstudium Qualifizierung zum Chemieingenieur und dann Direktor im Versorgungskontor für chemische Grundstoffe und von 1979 bis 1990 Generaldirektor von Germed. Nach der Wende Mitbegründer und geschäftsführender Gesellschafter einer Arzneimittel GmbH. Und jetzt uns alle schon in der Generaldirektorenrunde mit einer sehr, sehr faktenreichen und absolut überzeugenden Darstellung von etwas beeindruckend, dass man, und das kann ich Ihnen für den heutigen Abend schon versprechen, wirklich eine Überlegenheit beschreiben kann. Bitte schön.
Dankeschön. Ja, ich muss, so wurde es gesagt, was hier vorlesen. Heißt ja vorlesen, was hier vorlesen. Das ist sicherlich nicht ganz so lebendig, als wenn man spricht, aber es hilft ja nur nichts.
Versuche so weit wie möglich ranzugehen.
Okay. Also die Entscheidung zur Bildung des pharmazeutischen Kombinats wurde gleichzeitig mit einer Verlagerung des Standorts getroffen. Die vorhergehende Industriezweigleitung der pharmazeutischen Industrie war in Adlershof, die VVB pharmazeutische Industrie. Und mit der Entscheidung der Gründung des Kombinats wurde dieses Kombinat nach Dresden verlegt und damit also das pharmazeutische Kombinat Germed in Dresden gegründet. Von den Mitarbeitern, die hier in der VVB gearbeitet haben, ca. 200, sind ganze 6 mit nach Dresden gekommen, die anderen blieben in der Hauptstadt. Ein einziger Direktor ist mitgekommen, alles andere musste in Dresden neu rekrutiert werden. Dass damit verbunden war, ein Informations- und Kenntnisverlust ist sicherlich verständlich. Zum Kombinat zählten 13 Fertigungsbetriebe mit Betriebsstätten an über 100 Standorten in der DDR, 3 Forschungsinstitute, ein Büro für Rationalisierung. Mit der Arzneimittelproduktion konnten wir den Eigenbedarf der DDR zu 80-90% decken. Den größten Produktionsumfang nahmen also mit 90% die Arzneimittel ein. In den Betrieben des Kombinats stellten wir 1600 Arzneimittel in unterschiedlichen Applikations- und Packungsgrößen her, davon 1300 für die Humanmedizin und 300 für die Veterinärmedizin. Wir produzierten darüber hinaus Babypflegemittel, medizinische Badezusätze, Pflanzensäfte, Verbandskästen. In Gotha haben wir eine Pflasterfabrik gebaut. Gotha Plast ist vielleicht noch bekannt. Zu unserem Sortiment gehörten Labor- und Feinchemikalien, Reinschemikalien für die Mikroelektronik, Flotationsmittel für die Erdaufbereitung, Textil-, Lederverarbeitungsmittel, Chemikalien für Bautenschutz sowie Leuchtstoffe zur Beschichtung von Fernsehbildröhren, also ein umfangreiches Produktionssortiment, was wir zu bewältigen hatten, aber waren die Arzneimittel. Wir waren einer der forschungsintensiven Zweige innerhalb der chemischen Industrie. Wir hatten das Institut für pharmakologische Forschung hier in Berlin-Friedrichsfelde, das sich mit der Untersuchung der Wirksamkeit von Arzneimitteln befasste. Am Institut für Toxikologie in Graupa bei Dresden wurde die Unbedenklichkeit der Anwendung von Arzneimitteln geprüft und 1994 haben wir ein Institut für Gentechnik, für Biotechnologie gebildet hier in Rummelsburg und haben dann auch neu gebaut, was aber nie mehr bezogen wurde. Das ist 1989 fertig geworden und das ist jetzt eine Sparkasse drin oder sowas, weiß das nicht. Wie alle Kombinate der DDR unterlagen wir die pharmazeutische Industrie den Vorgaben der zentralen staatlichen Planung. Die Vorgaben erhielten wir vom dem Ministerium für Gesundheitswesen unterstellten Versorgungsdepot für Pharmazie und Medizintechnik. Das Arzneimittelsortiment war in der DDR auf 2000 Arzneimittel festgelegt. Diese Begrenzung wurde kontrolliert vom Zentralen Gutachterausschuss der DDR. Dieser Gutachterausschuss bestand aus 32 Mitgliedern, die vom Ministerium für Gesundheitswesen, Minister für Gesundheitswesen berufen wurden. Chef dieses Zentralen Gutachterausschusses war der Professor Dr. Friedrich Jung, seines Zeichens Direktor des Pharmakologischen Instituts an der Humboldt-Universität Berlin. Weiterhin waren mit dabei Professor Dr. Joachim Richter, der Chef des Instituts für Arzneimittelprüfung und Zulassung. Weiterhin Vertreter des Gesundheitswesens, der Industrie, des Handels, Ärzte und Apotheker. Eine Aufgabe war es, dass überholte Arzneimittel gestrichen wurden, also die nicht mehr mit der entsprechenden Wirksamkeit verbunden waren, und neue Arzneimittel aus Eigenproduktion, aus Eigenentwicklung, aus Lizenznahmen und aus Importen zugelassen wurden. Das Arzneimittelsortiment war überschaubar. Wenn man davon ausgeht, dass ein Arzt, können mir die Spezialisten sicherlich sagen, selten mehr als 100 Arzneimittel in der Feder hat, ist es so, dass bei 2000 Arzneimitteln, die bereitstehen, die Kenntnis über die Arzneimittel sicherlich fundierter ist und eher möglich ist als bei 70.000 Arzneimitteln, die wir heute zugelassen haben. Im Zuge der Kombinatbildung wurde der Verantwortungsbereich des staatlichen Versorgungsdepots für Pharmazie und Medizintechnik und seiner Versorgungsdepot erweitert. Das Depot, die Depots hatten einen 6-monatigen Bestand an Arzneimitteln, um Versorgungsschwankungen auszugleichen und zu sichern, dass die Versorgung gewährleistet werden kann. Das ist trotz alledem nicht immer gelungen, weil die Morbiditätsentwicklung so hundertprozentig nie möglich war und bei bestimmten Spitzen gab es dann doch einige Probleme, vor allen Dingen auch, wenn da wir in enger Kooperation mit den Partnern des RGW waren, also der sozialistischen Länder, bestimmte Spezialisierungen von Arzneimitteln auf die einzelnen Länder festgeschrieben war, dass es dort hin und wieder auch mal Engpässe mit den Lieferungen gab. Und deshalb hatten wir also hier Voraussetzungen, um das ausgleichen zu können. Wir haben dazu ein Kontrollsystem aufgebaut. Wir haben uns monatlich getroffen mit der staatlichen Plankommission, mit Ministerium Gesundheitswesen, Chemische Industrie, den Vertretern des Versorgungsdepots und Ärzte und Apotheker und haben dann Festlegungen getroffen, wenn Probleme aufgetreten sind, wie diese zu beheben waren. Bereits 1964 hatte die pharmazeutische Industrie in der DDR einen Warenzeichenverband gebildet unter dem Namen GERMED. Unter diesem Dach haben sämtliche Arzneimittelhersteller in der DDR unter Zurückstellung ihrer Eigenmarke weltweit ihre Produkte vertrieben. Zur Wende war diese Marke in 90 Ländern präsent. 1981 wurde der Bereich Arzneimittel des Außenhandelsbetriebes Intermed als neuer AHB GERMED ausgegliedert und dem Kombinat unterstellt. Wir hatten also als Kombinat einen eigenen Außenhandelsbetrieb. Ihm oblagen sämtliche Angelegenheiten des Exports, des Imports sowie der Öffentlichkeitsarbeit, deren vornehmliche Aufgabe es bestand, unsere Erkenntnisse, ein Echo in wissenschaftlichen Fachpublikationen und der internationalen Fachpresse zu verleihen. 95%, ein Großteil unseres Exports, ging in die RGW-Länder, hauptsächlich in die UdSSR. Die Zulassung unserer Produkte im kapitalistischen Ausland unterlag besonders strengen Regelungen. So mussten wir beispielsweise ausländische Inspektoren in unsere Betriebe lassen. Oftmals genügten Lagerung oder Reinraumtechnik nicht hundertprozentig den westlichen Standards. Später habe ich allerdings bei meinen Besuchen in westlichen Betrieben festgestellt, dass die Standards in den meisten westlichen Betrieben nicht anders waren als bei uns. Und bestimmte Prämissen und Vorgaben, die uns auferlegt wurden, waren mit Sicherheit, also kann man sagen, doch Wettbewerbs- bzw. Konkurrentenmaßnahmen, um hier bestimmte Konkurrenzsituationen zu haben hier. Wir müssen davon ausgehen, dass auch unsere Arzneimittel- und Produktionsstätten von unserem Institut für Arzneimittelprüfung und Registrierung ständig kontrolliert wurden. Als ich am 1. Juli 1979 meine Tätigkeit als Generaldirektor bei Germed antrat, stand das größte pharmazeutische Investitionsvorhaben kurz vor dem Probebetrieb. Dieses Vorhaben hieß Rationalisierung und Erweiterung der Arzneimittelproduktion in Dresden, kurz READ. In der Mehrzweckanlage, die die Forscher in Dresden erdacht und konstruiert hatten, konnten wir über 100 Verfahrensstufen produzieren. Damit waren wir schnell und flexibel und am 1. August begann der Probebetrieb. Kurz danach die Hiobsbotschaft: Die Anlage muss abgestellt werden, die ist havariert. Was war passiert? Wie sich herausstellte, war bei der Montage diese Anlage, da viel mit explosionsgefährdeten Substanzen gearbeitet wurde, wurde die Steuerung, die Regeltechnik pneumatisch durchgeführt. Also nicht elektrisch, sondern pneumatisch. Und das Problem war, dass die dazu erforderliche Druckluft über eine mehrere Kilometer entfernte Anlage vom Betrieb eben zugeführt werden musste. Bei der Verlegung dieser Leitung haben die Kameraden oder Jungs, die das gemacht haben, offensichtlich geschlampt. Da war Hochwasser und diese Leitungen waren nicht richtig verschlossen. Jedenfalls, dass Dreck und alles Mögliche in den Leitungen war. Und beim Anfahren passierte eben, dass sämtliche Regeltechnik, die pneumatischen Ventile defekt waren. Alles musste ausgetauscht werden und wir haben in einem halben Jahr mit Chemieanlagen, Bau und allem Möglichen diese Anlage wieder in Betrieb nehmen können. Die Anlage ist heute Eigentümer der Anlage ist heute Hexal. Die arbeitet nach wie vor. Naturgemäß ist sie in der Zwischenzeit hier Generalreparatur oder überholt worden, ist aber von 79 bis jetzt ist eine ganz schöne Zeit, wenn so eine Anlage existiert. Ende der 80er Jahre, dann würde ich damit erstmal beenden, Ende der 80er Jahre haben wir unseren größten Betrieb, unser größtes Vorhaben fertiggestellt oder fast fertiggestellt. Den Fermentationsbetrieb in Neubrandenburg, eine Betriebsstätte des VEB Jena Pharm. Obwohl die ostdeutschen Betriebe Pioniere bei der Herstellung von Penicillin waren. In Europa ist in Jena hier durch Fleming das erste Penicillin hergestellt worden. Und die Antibiotika wurden aber, so wurde im RGW spezialisiert, auf Tschechien, auf damals Tschechoslowakei spezialisiert. Und die sollten uns beliefern, aber es gab Probleme mit der Belieferung und wir hatten große Schwierigkeiten, die Antibiotika zu bekommen und hatten, da das nicht im RGW möglich war, wurden die aus dem NSW importiert. Und deshalb ist entschieden worden, dass wir dann eine eigene Antibiotikaproduktion auf grüner Wiese bauen. In 100 Kubikmeter Fermentern, die von unserem Chemieanlagenbau hergestellt wurden und mit moderner Technik und Technologie von Bayer. Peter Krablei als letztes jetzt sagte dazu: Ursprünglich sollte das Werk einem anderen Zweck dienen. Die Landwirtschaft brauchte Lysin, eine Aminosäure, mit der das Tierfutter aufgewertet werden sollte. Hintergrund war die Einsparung von Kraftfutter und Eiweißimporten. Im gleichen Werk sollte in einer zweiten Ausbaustufe Antibiotika für Humanmedizin erzeugt werden. Etwa 300 bis 400 Millionen Mark sollte in diese Anlage investiert werden. Die Neubrandenburger Bezirksleitung zeigte sich begeistert. Das ist Zukunftstechnologie, ein wissenschaftliches Zentrum zwischen Greifswald und Berlin. Wir sind dabei. Dann machte Herbert Weitz, Minister für Wissenschaft und Technik der DDR, einen Strich durch die Rechnung. Er schlug vor, eine Anlage zur Produktion von Futtereiweiß auf Basis von Erdölfraktionen zu errichten. Einer Forschungsgruppe unter Leitung von Professor Manfred Ringfeil von der Akademie der Wissenschaften war ein Geniestreich gelungen. Er hatte ein Verfahren entwickelt, das es erlaubte, Biomasse auf Erdölparaffinen zu züchten. Da die Kapazität des Baukombinats Ost begrenzt waren, stand die Frage, entweder Lysin in Neubrandenburg oder Erdöleiweiß in Schwedt. Die Entscheidung fiel zugunsten von Schwedt, obwohl ich Berechnungen, Krabley, vorgelegt hatte, demzufolge die Lysinproduktion wesentlich geringere Aufwendungen erfordern würde. Somit ruhten die Bauvorbereitungen in Neubrandenburg mehrere Jahre, während in Schwedt Investitionsmittel in Milliardenhöhe verwendet wurden. Als die Anlage in Schwedt in Betrieb ging, hatten sich die Weltmarktpreise so verändert, dass es rentabler war, die Erdölparaffine zu exportieren und Futtereiweiß zu importieren. Hinzu kamen toxikologische Bedenken über den Einsatz von Futtermitteln auf Erdölbasis. Die Anlage in Schwedt wurde abgestellt. Nun kam Neubrandenburg wieder ins Spiel. Doch entweder mangelte es an Baukapazitäten oder es gab Probleme mit der Technologie. Erst Ende der 80er Jahre ging es richtig los, doch da war es eigentlich zu spät. 1989 starteten wir den Probebetrieb. Wir erbrachten im ersten Jahr 32 Millionen Mark Produktion, Umsatz. Dann wurde der Betrieb eingestellt und abgewickelt. Über 1000 Leute, die wir aus anderen Betrieben und Regionen dort angesiedelt hatten, standen auf der Straße. Soweit.
Dankeschön. Da haben wir die ganze Bandbreite der Debatten, die wir auch in den Generaldirektorenrunden immer haben. Ne? Wir haben so das übergreifende Grundprinzip und dann konkrete Verwirklichungen mit den erinnerlichen oder nicht erinnerlichen Schwierigkeiten und Problemen an Rohstoffen, technischen Ausrüstungen und so weiter und so fort. Aber es bleibt etwas zu diskutieren, was sich um die 2000 Arzneimittel rankt und die eine Krankenversicherung, mit der die 2000 verwaltet und verteilt und unter die Menschen gebracht wurden. Wir bleiben zunächst beim Übergreifenden. Ich bitte Herbert Kreibich ums Wort. Er ist geboren 1943, arbeitete in der DDR in verschiedenen Betrieben als Betriebsarzt und war dann Direktor des Deutschen Zentralinstituts für Arbeitsmedizin, als Arbeitshygieniker tätig, nach der Wende Assistenzarzt in drei großen Kliniken in Berlin und bis vor kurzem Hausarzt in Schulzendorf. Bitte schön.
Danke. Die Frau Hohenstock hat mich gebeten, zum Gesundheitswesen der DDR zu sprechen, generell, und einige Positionen zu vertiefen. Und zwar aus dem Grunde, wie sie mir sagte, da die Erinnerung langsam nicht mehr vorhanden ist, zunehmend, und sehr viele, zunehmend mehr Bürger überhaupt nicht das Gesundheitswesen der DDR kennen. Deshalb die geschichtliche Aufarbeitung aus meiner Sicht, und ich muss dazu sagen, wenn man, die Meinung habe ich persönlich, wenn man Geschichtsaufarbeitung betreibt, auch eben zu diesem Thema, dann sollte das auch zum Ziel haben, sozusagen einen Beitrag zur Analyse der Gegenwart zu geben und andererseits natürlich auch produktive Ansätze für die Zukunft aufzuzeigen. In diesem Sinne, in Abänderung des Ausspruchs von Jean Jaurès, es geht uns bei der Analyse oder Bewertung des Feuers aus der Vergangenheit nicht um die Asche, sondern um die Flamme. Und deshalb werde ich hier nicht über die Schwächen und Fehler und Probleme des Gesundheitswesens der DDR sprechen, sondern über das, was heute maßstabsetzend sein könnte und Vorbild sein könnte. Das andere ist ein anderes Thema. Es gab genügend Probleme, Schwächen und so weiter, auch auf dem Gebiet Gesundheitswesen. Aber das ist nicht Thema meiner Ausführungen. Das Gesundheitswesen der DDR war und bleibt in vielen seiner Facetten, international und national, bis heute vorbildlich. Dies kann ich auch als langjährig tätiger Ständerberater des Hauptquartiers der Weltgesundheitsorganisation in Genf bestätigen. Diese Vorbildfunktion bestand insbesondere in den Polikliniken, mit dem Hausarztsystem, dem Betriebsgesundheitswesen, dem Mutter-, Kinder- und Jugendgesundheitsschutz, den Impfwesen, der Dispensärbetreuung chronisch Kranker. Heute firmiert das nach dem US-amerikanischen Disease Management Programm System in ähnlicher Weise. Diese Vorbildwirkung bestand im Krebsregister, bestand in der konsequenten Lebensmittelhygiene, bestand mit der Rehabilitation psychisch schwer und physisch schwerstgeschädigter. Die DDR hatte ja Vorreiterfunktion international, bestand mit der Aus-, Weiter- und Fortbildung der Ärzte und anderen Fachkräfte, sowie, und das auch im Zusammenhang mit der Gegenwart besonders hervorgehoben, bei der medizinischen Solidarität gegenüber Entwicklungsländern, Kriegsopfern, Verfolgten und Flüchtlingen. Ich werde einige Worte sagen aus dieser Vielzahl der vorbildlichen Beispiele des DDR-Gesundheitswesens, drei Gebiete nennen und ausführen, auf denen ich selber über Jahrzehnte als Arzt tätig war. Das ist einmal das Hausarztsystem, das Betriebsgesundheitswesen, die Arbeitsmedizin und schließlich die medizinische Hilfe gegenüber dem Ausland. Zu den Polikliniken, so haben wir uns abgestimmt, wird der Kollege Herzner sprechen. Und ich, wie gesagt, zu diesen drei genannt. Das Hausarztsystem gehört zu einem der wesentlichen Markenzeichen des DDR-Gesundheitswesens. Die Hausärzte waren Fachärzte für Allgemeinmedizin und Innere Medizin und waren vor allem am Anfang der DDR, Anfangsjahren war das noch nicht so, aber dann zunehmend, vor allem als angestellte Ärzte in staatlichen Einzelpraxen, in Stadt- und Landambulatorien, heute würde man sagen Praxisgemeinschaften, oder Polikliniken an Krankenhäusern beziehungsweise in städtischen oder betrieblichen Ballungsgebieten tätig. Bereits seit 1961 gab es die dreijährige Facharztspezialisierung praktischer Arzt und seit 1965 die fünfjährige Spezialisierung zum Facharzt für Allgemeinmedizin. Durch die Orientierung der Medizinabsolventen und zur Verfügungstellung von ausreichenden Spezialisierungsverträgen auf dem Gebiet Allgemeinmedizin, alle Ärzte sollten und konnten eine fünfjährige Facharztspezialisierung erhalten, waren 1989 fast die Hälfte aller Ärzte in der DDR Hausärzte. Ein nahezu idealer Zustand, der vergleichsweise nur in skandinavischen Ländern erreicht wurde. Hervorzuheben ist dabei, dass als alte deutsche Tradition die freie Arztwahl garantiert war, dies im Unterschied zu den Primärarztmodellen der anderen Länder. Der geschäftsführende Arzt der Ärztekammer Hamburg, Dr. Klaus Damm, formulierte 2002, Zitat, in der alten Bundesrepublik hat es nie eine ausreichende Weiterbildungskapazität für Allgemeinmediziner gegeben. In Ostdeutschland war das früher ein blühendes System mit ausgezeichneter Weiterbildung. Man kann es so sagen, wir haben versäumt, hier von der DDR zu lernen. Ende des Zitats. Im nationalen Maßstab und auch im internationalen Vergleich war sowohl das Betriebsgesundheitswesen als auch der gesamte Gesundheits- und Arbeitsschutz besonders entwickelt und gefördert. Dies entsprach dem generellen gesundheits- und wissenschaftspolitischen Selbstverständnis des Arbeiter- und Bauernstaates, der Vereinigten Arbeiterpartei SED und dem der Gewerkschaften des FDGB. Es hatte also seinen politischen und ideologischen Background, wie man so sagt. Es war kein Zufall. Andererseits muss man sagen, dass gerade die Arbeitsmedizin neben, international gesehen, neben Italien, Frankreich, Sowjetunion und Deutschland, Weimarer Republik, entwickelt wurde. Also es gab eine lange arbeitsmedizinische Tradition in Deutschland. Das spielte natürlich auch eine Rolle. 1986 stellte der Präsident der Internationalen Vereinigung für Arbeitssoziologie, der US-Amerikaner John Elling, eine umfangreiche Analyse vor, die zu folgendem Fazit kam. Ich zitiere: In der Sphäre der Verbindung von Arbeits- und Gesundheitsschutz und der primären Gesundheitsfürsorge steht, wenn auch noch viele Probleme vorhanden sind, die DDR an vorderster Stelle unter den untersuchten Ländern. Die untersuchten Länder waren die Bundesrepublik Deutschland, die DDR, Finnland, Großbritannien, Schweden und die Vereinigten Staaten Amerikas. Nach Art und Schwere der Arbeitsprozesse und differenziert nach Zahl der Beschäftigten wurden Polikliniken, Ambulatorien, Arzt- und Schwestern-Sanitätsstellen für eine oder mehrere Firmen vorgegeben. Die Finanzierung erfolgte grundsätzlich dual, betriebliche, einschließlich Sozialfonds, und staatliche Haushaltsmittel. Das medizinische Personal war staatlich angestellt und dem Amtsarzt, später Kreisarzt, unterstellt. Jährlich wurden insgesamt bis zu 3,5 Millionen Werktätige betriebsärztlich betreut, also fast alle. Rund 3/4 der Beschäftigten durch das Betriebsgesundheitswesen, die Einrichtung der ambulanten medizinischen Betreuung, nahmen diese Aufgaben insbesondere in Bezirken mit überwiegend landwirtschaftlicher Produktion wahr. Es gab 1989 über 150 Betriebspolikliniken, 370 Betriebsambulatorien, fast 2000 Betriebsarztsanitätsstellen und 1300 Schwestern-Sanitätsstellen, sowie einige Betriebskrankenhäuser und Betriebssanatorien, insbesondere im Bergbau und der chemischen Industrie. 21.000 Mitarbeiter, davon 3.000 Ärzte und 11.000 Betriebsschwestern, widmeten sich der spezifischen Betriebsärztebetreuung der Werktätigen und der Beratung der Betriebe bei der Gestaltung gesundheitsgerechter Arbeitsbedingungen. Als Betriebsärzte sind Fachärzte für Allgemeinmedizin, Internisten, Dermatologen, Orthopäden, Augenärzte, Gynäkologen, Hals-Nasen- und Ohrenärzte, Fachärzte für Arbeitsmedizin sowie Zahnärzte tätig gewesen. Es galt als ein allgemein akzeptierter Vorzug des Betriebsgesundheitswesens in der DDR, dass der Betriebsarzt sowohl präventiv als auch auf seinem jeweiligen Fachgebiet kurativ tätig war. Als herausragende Ergebnisse in Forschung und Lehre der Arbeitsmedizin sind zu nennen, dass in der Welt erst und bisher auch einmalige Vorgehen im Maßstab eines ganzen Staates die arbeitsplatzbezogenen arbeitshygienischen Daten die medizinischen Befunde der an diesen Arbeitsplätzen Beschäftigten regelmäßig, differenziert und nahezu komplett zu erfassen, einheitlich zu dokumentieren und regional wie zentral epidemiologisch auszuwerten, sowie dass der Facharztweiterbildung Arbeitsmedizin adäquate postgraduale Studium von Physikern, Ingenieuren, Chemikern, Psychologen, Soziologen zu Fachwissenschaftlern der Medizin, / Arbeitshygiene. Dies sicherte die notwendige Interdisziplinarität der wissenschaftlichen und praktischen Arbeit auf diesem Gebiet und bleibt international maßstabsetzend bis heute. Das Zentralinstitut für Arbeitsmedizin mit seiner Klinik und Poliklinik für Berufskrankheiten, wo ich die Ehre hatte, einige Jahre als Direktor zu wirken, war zugleich wissenschaftliche Leiteinrichtung für den Gesundheitsschutz in Betrieben, Zentrum der Hauptforschungsrichtung Arbeitsmedizin und das erste von später insgesamt 12 Collaborating Center der Weltgesundheitsorganisation in der DDR und fand im November 1990 durch den damaligen Bundespräsidenten von Weizsäcker folgende Bewertung, ich zitiere: Das Zentralinstitut für Arbeitsmedizin mit 490 Mitarbeitern, außerordentlich gut ausgestattet und die arbeitsmedizinische Tradition in Deutschland pflegend, sollen in einem geeinten Deutschland als leistungsfähige Einrichtung erhalten werden. Ende des Zitats. Das Ergebnis heute: In einer Außenstelle Berlin-Lichtenberg der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin mit Sitz in Dortmund arbeiten zurzeit etwa 160 Behördenangestellte. Nun möchte ich einige Ausführungen machen, wie gesagt auch.
Denkst du ein bisschen an Zeit?
Ja. Bloß das geht jetzt um die Auslandsarbeit, das muss ich einfach noch bringen. Weil das so wichtig ist, um das heute zu verstehen, ja, oder nicht zu verstehen. Die DDR hat mit ihrer umfassenden Solidarität gegenüber Einzelpersonen, Gewerkschaften, staatlichen und kirchlichen Stellen, unterentwickelter Länder, verfolgten Menschen, Kämpfern gegen Kolonialismus und imperialistische Kriege Geschichte geschrieben. Als Teil des Ganzen erfolgte die medizinische Hilfe der DDR über staatliche, darunter auch kommerzielle Verträge oder Gesundheitsabkommen in Form umfangreicher, personeller, materieller und finanzieller Solidaritätsleistungen, ohne Gegenleistung über Nichtregierungsorganisationen. Es gab derartige Unterstützungsleistungen für folgende Staaten: in Europa, Bundesrepublik Deutschland, Berlin-West, Griechenland, Russland, Spanien, Ukraine und Ungarn. In Asien, Indien, Irak, Jemen, Kambodscha, Laos, Mongolei, Nordkorea, Palästina, Syrien und vor allem Vietnam. In Afrika, Ägypten, Äthiopien, Algerien, Angola, Gabun, Guinea-Bissau, Kongo-Brazzaville, Libyen, Mosambik, Namibia, Sansibar und Pemba, später Tansania, Sao Tome und Príncipe, Simbabwe, Sudan und Südafrika. In Lateinamerika, Chile, Kuba, Nicaragua. Ich kann das deshalb so genau sagen, weil ich über einige Jahre auch zuständig war für die Koordinierung dieser Aktivitäten. Die Arten der Unterstützung waren sehr vielfältig. Erstens, politisch Verfolgten wurde Asyl gewährt, um in der DDR arbeiten, leben und lernen zu können. Hierzu gehörte auch die unentgeltliche medizinische Betreuung. Als prominenteste Beispiel sind unter tausenden griechischen Kommunisten, die ins DDR-Exil gehen mussten, die Professoren Tritsikis und Fotopoulos von der Berliner Charité zu nennen. Aus der alten Bundesrepublik kamen nach dem KPD-Verbot und den Prozessen, die sie unter anderem auch gegen die FDJ richteten, sowie nach dem berüchtigten radikalen Erlass ebenfalls tausende Flüchtlinge in die DDR.
Wie viel?
Tausende.
Laut Zahlen.
Tausende. Prominente Namen: Lothar Bisky, Helen Brombacher, Familie Max Reimann, aber auch Wolf Biermann. Aus Chile konnten nach dem Pinochet-Putsch gegen Präsident Allende tausende Verfolgte in die DDR einkommen, wo sie ein normales Leben führten. Unter ihnen war auch die derzeitige chilenische Präsidentin Michelle Bachelet, die in der DDR Medizin studierte und Kinderärztin wurde, sowie Allendes Gesundheitsminister Dr. Concha. Zweitens, tausende und abertausende Kriegs- und Bürgerkriegsopfer erhielten in DDR-Krankenhäusern oder durch chirurgische Behandlung in den Heimatländern Spezialisten der DDR medizinische Hilfe. Dies traf besonders auf Indochina, Kambodscha, Laos, Vietnam, Nicaragua sowie Angola, Mosambik, Namibia und Südafrika zu. Der große Nelson Mandela äußerte sich dazu in seiner Autobiografie: mit besonderem Dank für die Unterstützung zahlreicher ANC-Kämpfer in Berlin-Buch und Neubrandenburg. Drittens, es erfolgten medizinische Voruntersuchungen an Ort und Stelle sowie integrierte medizinische Betreuung innerhalb der DDR von mehr als 150.000 jungen Frauen und Männern aus Ungarn, Nordkorea, Vietnam, Laos, Kambodscha, Palästina, Algerien, Angola, Mosambik, Namibia, Südafrika und Kuba, die sich zur Berufsausbildung und zum Studium im Lande befanden. Die Ausgebildeten kehrten ihre Heimat zurück, bauten ihr Land wieder auf, wobei einige heute führende Positionen in Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur und Politik bekleiden. Viertens, markante Beispiele für die Entwicklungshilfe vor Ort sind die beim Bau der internationalen Erdgasstraße Druzhba-Freundschaft vom Ural nach Zentraleuropa, der RSFSR und in der Ukraine von der DDR gebauten und betriebenen Ambulatorien und Arztpraxen für die Monteure, aber auch die dortige Zivilbevölkerung. Gleiches gilt für das Urwaldkrankenhaus Moatis in Mosambik, wo Ärzte und Schwestern aus der DDR zusammen mit einheimischem Pflegepersonal die Betreuung von Bergleuten und der Bevölkerung im Norden des Landes bis zum Sambesi sicherten. In Gondar, Äthiopien, wurde die medizinische Fakultät maßgeblich von Wissenschaftlern und Ärzten der Leipziger Karl-Marx-Universität getragen. Mit einem Aufwand von vielen Millionen Mark, überwiegend aus den monatlichen Spenden von FDGB-Gewerkschaftern, wurde das Karl-Marx-Hospital in Managua, Nicaragua gegründet. Auf Jahre hinaus sicherten Ärzte, medizinisches und technisches Fachpersonal sowie ausgebildete Nicaraguaner die unentgeltliche Versorgung auf hohem Niveau. Die DDR hat mit großen materiellen und finanziellen Spenden das Lambarene-Krankenhaus von Albert Schweitzer unterstützt und der stellvertretende Staatsratsvorsitzende und CDU-Vorsitzende Götting hat diese Spenden meist persönlich übergeben. Fünftens, nicht unbedeutenden Anteil an der solidarischen Unterstützung für die Entwicklungsländer, oft im Auftrag der WHO, Weltgesundheitsorganisation, hatte eine Vielzahl von Experten, welche in einigen dieser Länder massenhaft verbreitete Erkrankungen und Seuchen wie Tuberkulose, Malaria, Schlafkrankheit, Geschlechtskrankheiten, Pocken und Trachomen bekämpften, Impfungen durchführten, diagnostische Medizintechnik einführten und die Landesbehörden bei der Planung und Organisation als Berater unterstützten. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Nie betrifft das Unterbrechen den Impfungen, sondern immer ist es nur das Nachdenken darüber, dass die Nächsten auch noch zu Wort kommen. Dankeschön für diese sehr, sehr umfangreichen und spannenden und immer wieder auch irgendwo überraschenden, ne? Obwohl man es schon mal gewusst hat, überraschenden Informationen. Wir gehen von dem allgemeinen und übergreifenden sehr direkt in die Poliklinik und gehen zu Dr. Peter Herzer, er ist 42 in Berlin geboren, Medizinstudium an der Humboldt-Uni, 1975 Chefarzt der Allgemeinmedizin in der Poliklinik Christburger Straße und 1986 bis 1991 ärztlicher Direktor in der Poliklinik Dr. Karl Kollwitz, ein Stückchen weiter stadtauswärts gelegen. Ja, bitteschön, die Bitte war, zur Poliklinik insgesamt etwas zu sagen und konkreten Handlungs- und Wirkungsbedingungen, bitteschön.
Ich muss natürlich auch ein bisschen ausholen. Es gab 1973 einen gemeinsamen Beschluss der Regierung der DDR und der Gewerkschaft, den Aufbau und die Verbesserung der Betreuungsaufgaben und Einrichtungen für die Bürger am häufigsten in Anspruch genommen werden, zu entwickeln. So legte der Beschluss eine Vielzahl von konkreten Maßnahmen zur weiteren Verbesserung der medizinischen Betreuung fest und richtete das Augenmerk vor allem auf den besseren Gesundheitsschutz in den industriellen Ballungsgebieten. Bei der Erweiterung der ambulanten Betreuungskapazitäten wurde der Schwerpunkt auf die Errichtung leistungsfähiger Polikliniken gelegt. Und das ist ja mit meinem Thema. Damit wurde ein wichtiger Schritt zur Entwicklung der Gemeinschaftsarbeit im Territorium erzielt und eine entscheidende Verbesserung der ambulanten Betreuung eingeleitet. Die Leit- und Koordinierungsfunktion der Poliklinik im Territorium, gerichtet auf das gesamte Zusammenwirken der Einrichtungen und der ambulanten Betreuung, verlangt es, auch die Arbeitsorganisation auf ein hohes Niveau zu bringen. Und jetzt kann ich das wieder sagen, was er schon teilweise erwähnt hat. Der Facharzt für Allgemeinmedizin nimmt mit seiner integrativen Funktion in der medizinischen und sozialen Betreuung der Bürger eine anerkannte und in vielerlei Hinsicht in der ambulanten Versorgung eine führende Rolle ein. Ich sage nimmt, macht er das jetzt noch? Ich kann nur sagen, leider nicht. Wir haben ein Gesundheitswesen, wo der Facharzt für Allgemeinmedizin eigentlich überhaupt nicht mehr die entscheidende Rolle spielt. Die Gesundheitspolitiker in diesem Land hier sagen zwar immer, der Facharzt für Allgemeinmedizin ist am wichtigsten, aber sie sagen es nur. Es ist leider nicht so. Wir sind Lehrpraxis der Charité und wählen Ärzte aus. Und wir stellen fest, Hausarzt, das will keiner werden. Und wenn ich daran denke, ich arbeite immer noch, aber wie viele Hausärzte wir noch haben. Und wenn ich die Altersstruktur sehe, dann kriege ich langsam Angst. Weil so viele wollen nicht mehr Hausarzt werden. Wer soll dann eigentlich die medizinische Betreuung übernehmen? Die anderen Fachbereiche sagen, das ist nicht unsere Aufgabe. Also hier ist ein großes Problem und ich würde mich freuen, wenn wir es in der nächsten Zeit vielleicht mal lösen können. Ich glaube es aber nicht. Diese Polikliniken sind insofern sehr wichtig gewesen, weil sie eben, wie ich schon sagte, Leitfunktionen waren für die Ambulatorien, für die staatlichen Arztpraxen und teilweise auch für die niedergelassenen Ärzte, die wir auch hatten. Und für die Betriebspolikliniken, Schwangerberatung und die PAL, das ist die Lungenfürsorge, die es damals in der DDR gab. Es ist erstaunlich schon, dass die ersten Polikliniken nach dem Zweiten Weltkrieg im Dezember 1946 eröffnet wurden. Ich hatte die Aufgabe, nach der Wende im Bundestag zu sprechen über die Polikliniken und habe das dargestellt, wie ich mir das eigentlich die Zukunft der Polikliniken vorstelle. Es gab sehr viel Beifall, aber nachher tagten die Gesundheitsausschüsse und die sagten, die roten Socken wollen wir nicht haben. Ich fühlte mich da also völlig verraten. Ich habe an einer Veranstaltung teilgenommen, wo das nur ein Alibi war. Es wurde auch festgelegt, dass bei freier Arztwahl der Kranke bei Wiederholungsbesuchen stets wieder an denselben Arzt zugeführt werden soll, was ich für sehr wichtig halte. Und nicht nur der ausführliche Wunsch der Patienten, dann konnten sie auch einen anderen Arzt aus. Wie sieht das jetzt aus? Ich bin Hausarzt. Ich erlebe, dass viele Patienten kommen, die vorher schon 3, 4 Hausärzte aufgesucht haben, im gleichen Quartal. Und immer wieder einen anderen aufsuchen, um mal zu sehen, ach, wie macht der das dann? Was das für die Wirtschaftlichkeit bedeutet, brauche ich, glaube ich, nicht zu erwähnen. Das ist wohl eigentlich sehr klar. Ich möchte Ihnen ein Beispiel meiner Poliklinik aufzeichnen, wie das System funktionierte. Wir hatten 16 Fachabteilungen, Labor- und Röntgeneinrichtungen, EKG und Blutentnahme. Das hatte natürlich den Vorteil, dass die Ärzte sich mit Blutentnahmen, mit EKG-Leistungen überhaupt nicht beschäftigen mussten. Das wurde gemacht durch die einzelnen Abteilungen, die wir zusätzlich hatten. Das geht in dem System, was wir jetzt haben, mit der KV natürlich nicht. Das war eine Abteilung und wenn die Schwestern in der EKG-Abteilung EKGs geschrieben haben, dann haben die schon fast gesagt, das könnte ein Herzinfarkt sein. Die Blutentnahmen haben eben die Schwestern der Blutentnahme durchgeführt und kein anderer. Damit wurden die Ärzte und Schwestern in den einzelnen Praxen unwahrscheinlich entlastet. Das war also ein Riesenvorteil. Es gab auch in dieser Poliklinik eine zentrale Anmeldung für alle Fachabteilungen. Mit einer Patientenakte. Aus dieser Patientenakte konnte der Internist sehen, was der Augenarzt gemacht hat, der Orthopäde gemacht hat oder eine andere Fachrichtung. Gleichzeitig waren da auch die Laborergebnisse, Röntgenuntersuchungen und so weiter erfasst. Also das führte auch nicht dazu, dass unwahrscheinliche Doppeluntersuchungen, wie sie jetzt gang und gäbe sind, durchgeführt werden mussten. Es war also eine wirkliche Arbeitserleichterung. Und wenn ich immer davon höre, wir wollen die Bürokratie weiter reduzieren. Da kann ich nur sagen, wir hatten noch nie eine solche Bürokratie, wie wir sie jetzt haben. Gleichzeitig wurde eine weitgehende Betreuung des Arztes von der Abfassung der Dokumentation erreicht. Ich möchte auch noch mal erwähnen, was Sie schon erwähnt haben, dass im Grunde genommen die Medikamente unentgeltlich zur Verfügung gestellt wurden. Niemand brauchte, so wie Sie jetzt teilweise, 10 Euro zuzahlen, 5 Euro oder vielleicht sogar noch mehr. Es ist wichtig, wir hatten nur 1300 Medikamente. Ein Glück, dass wir nur 1300 hatten. Ich habe meinen Ärzten in Weiterbildung immer gesagt, Wissen Sie, wenn Sie 200 Medikamente richtig beherrschen, dann haben Sie sehr viel erreicht. Wenn Sie 10.000 Medikamente versuchen einzuführen, dann begehen Sie einen großen Fehler, weil Sie das überhaupt nicht mehr überblicken können. Und die Situation haben wir jetzt. Und dann haben wir ja natürlich auch immer noch Vertreter der Arzneimittelfirmen, die uns immer wieder klar machen, wie wichtig es ist, dieses neue Medikament sofort einzusetzen. Wir empfangen die kaum noch, meine Kollegin und ich. Wir sagen, wir lassen uns darauf nicht ein. Und dann kriegen wir nach einem halben Jahr einen roten Handbrief, so heißt das, wo drin steht, das Medikament ist schon wieder aus dem Handel genommen worden. Aber wir sollten es natürlich einsetzen. Und dann wird uns auch immer wieder klar gemacht, wie wichtig das Medikament ist. Wir entscheiden uns so, dass wir uns die Studien angucken und danach erst entscheiden, welches Medikament wir bei uns einsetzen. Und niemand kann uns was anderes dazu sagen. Jetzt habe ich in diesem hier Bereich ja noch eigentlich den Auftrag, über Medizintechnik zu reden. Hatten wir in der DDR Medizintechnik? Natürlich hatten wir Medizintechnik. Ich erwähnte schon, in der Poliklinik hatten wir eine Röntgenabteilung, die sehr gut ausgestattet war. Dazu gehörte auch ein Ultraschallgerät. EKG habe ich schon erwähnt. Da hatten wir die Ergometrie, die Rektoskopien, die Gastroskopien, orthopädische Hilfsmittel und die Dialyse. Also wir waren eigentlich, zumindest zum damaligen Stand, sehr gut ausgerüstet. Und jeder, der diese Instrumente benötigte, hat sie auch erhalten. Pharma. Es gab natürlich auch Medikamente, die die Ärzte nicht so ohne weiteres verordnen konnten. Das waren die Medikamente der Nomenklatur C, also westliche Medikamente. Ganz einfach kennen Sie wahrscheinlich alle, Captopril, also ein Herzmittel, wurde in der DDR nicht hergestellt und musste beantragt werden. Das geschieht dann über den Leiter, aber jeder hatte das bekommen. Wir hatten auch in der DDR Ärzteberatungskommissionen. Diese Ärzteberatungskommissionen, ich war sehr Vorsitzender einer Ärzteberatungskommission, waren aus meiner Sicht sehr gut. Die Ärzte stellten ihre Patienten dort vor, die Ärzte. Und man konnte gemeinsam darüber diskutieren, welche Maßnahmen wir weiter ergreifen können. Also eigentlich eine vorbildliche Angelegenheit. Aber wir haben ja nur gehört, alles ist sehr gut oder war gut. Habe ich vielleicht auch was auszusetzen? Da muss ich sagen, ich war ein Verfechter der Polikliniken und ich hatte über 30 Allgemeinmediziner in der Poliklinik. Naja, war das so gut? Jetzt bin ich Hausarzt im Stadtbezirk Prenzlauer Berg und muss sagen, die Nähe zu den Patienten ist, wenn man in einer Praxis arbeitet, natürlich doch viel mehr gegeben. Es ist sehr interessant, wenn ich in einen Supermarkt einkaufen gehe und vor mir steht ein Patient und der hat 3 Flaschen Schnaps, versucht er nicht schnell zu verstecken, weil ich das nicht mitbringen soll. Und wenn ich überall lang gehe, sagen die Patienten, hallo, das ist natürlich viel schöner als in der Poliklinik. Aber man muss sagen, die Poliklinik hat natürlich riesen Vorteile. Wir haben Fortbildungsveranstaltungen durchgeführt, da waren alle Assistenzärzte haben da teilgenommen, die Ärzte der verschiedenen Fachrichtungen und damit waren diese Ärzte immer auf dem neuesten Stand. Jetzt fahren wir zur Fortbildung, wie wir jetzt Freitag wieder fahren, irgendwo hin, müssen uns weiterbilden. An den Wochentagen kann man es ja nicht machen, müssen dafür natürlich auch bezahlen, das ist nicht das große Problem. Aber welche Ärzte nehmen daran teil? Ich sehe keine Ärzte aus unserem Stadtbezirk. Da sind wir fast einsam und alleine. Also die Fortbildungsfrage war damals aus meiner Sicht hervorragend gelöst. Und da die Kollegen schon etwas länger gemacht haben, möchte ich vielleicht jetzt damit erstmal aufhören und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.
So, wir schließen den Kreis und werden dann ein bisschen in einer Viertelstunde dann in die Pause gehen. Dann haben wir 5 Minuten überzogen. Das werden wir ertragen, glaube ich, bei dem hohen Interesse, dass die Vorträge doch erreichen. Wir runden die Diskussion von hier oben mit dem Beitrag von Wolfgang Albers. Damit sind wir in der heutigen Politik ganz direkt und können es eigentlich besser nicht haben. Er ist der Vorsitzende des Ausschusses für Gesundheit und Soziales im Berliner Abgeordnetenhaus. Werten wir die Abgeordneten als die sind, nämlich die Volksvertreter und die Regierung entsprechend als die Beauftragten des Abgeordnetenhauses. Dann haben wir also die Spitze der Gesundheitspolitik Berlins an unserem Tisch. Wolfgang Albers ist 1950 in Essen geboren, hat nach dem Wehrersatzdienst als Krankenpflegehelfer gearbeitet, dann in Marburg und Münster Medizin studiert, 1980 promoviert, wurde dann chirurgischer Assistenzarzt in West-Berlin, war von 1990 bis 2015 Oberarzt für Allgemein- und Gefäßchirurgie, war Oberarztsprecher und bis zum Ruhestand 2015 Mitglied im Betriebsrat, war Delegierter in der Berliner Ärztekammer. Also es sind Funktionen und Erfahrungen, die sich gar nicht so schnell vorlesen lassen. Kam 2006 von der WASG in die Linkspartei, wurde ins Berliner Abgeordnetenhaus gewählt, ist ein Westdeutscher, der im Wahlkreis 2 in Lichtenberg das Direktmandat gewonnen hat, was ja auch nicht so alle schaffen. Und wie gesagt, jetzt Vorsitzender. Wolfgang, du hast das Wort und du hast auch ein Stückchen Text.
Für den Rest der Zeit.
Für den Rest der Zeit, genau.
Also vielen Dank erst einmal für die Einladung. Sie sind 1989, da erzähle ich Ihnen ja nichts Neues, nicht nur in einem anderen System aufgewacht, sondern auch und vor allem in einem anderen Gesundheitssystem. Gesundheit ist da ein Geschäftsmodell. Und ich habe dazu ein Buch geschrieben, das heißt so, zur Kasse bitte, das trifft es nämlich ganz genau, Gesundheit als Geschäftsmodell. Und aus diesem Buch werde ich jetzt einfach, ich habe das nicht mitgebracht, ich habe das aber so zusammengefasst, dass ich Ihnen aus der Sicht des Buches einmal was über die Strategie der Pharmakonzerne und zum anderen was über den Einfluss der Pharmakonzerne auf die bundesrepublikanische Politik darstellen kann. Also, es ist eigentlich eine ganz schlichte kaufmännische Erkenntnis, die dem Ganzen zugrunde liegt, von der leben mittlerweile ganze Industriezweige in der Bundesrepublik. Die Menschen sind bereit, für ihre individuelle Gesundheit auch individuell zu zahlen. So liegt das jährliche Wachstum der Gesundheits- respektive der Krankheitsindustrie längst jenseits der Entwicklung der Morbiditätsrate und hat mit der körperlichen und psychischen Gesundheit, um die es eigentlich gehen sollte, schon lange nichts mehr zu tun. Die Gesundheitswirtschaft lebt dabei längst nicht mehr allein von den eigentlichen Patienten, sondern nicht zuletzt auch von potenziellen Patienten und von Menschen, die einfach krank Angst haben, krank zu werden. Auch und gerade an denen verdient es sich nicht schlecht. Das Vermarkten der Angst, so charakterisiert das British Medical Journal diesen Handel mit der Krankheit treffend. Man suggeriert bisher sorglos Lebenden, sie bildeten sich bloß ein, gesund zu sein, noch gesund zu sein. In Wirklichkeit drohe bereits die Erkrankung, man würde nur die eigenen erhöhten Risiken für bald auftretende Krankheiten einzig noch nicht kennen. Es gibt demnach bald keine Gesunden mehr, sondern nur noch schlecht Untersuchte. Gesundsein verboten, beschreibt die Schweizer Weltwoche, diese obskure Marktstrategie. Das Arzneimitteltelegramm, ein unabhängiger Informationsbrief für Ärzte und Apotheker über Nutzen und Risiken von Arzneimitteln, liefert Beispiele für einen solchen Handel mit Krankheiten. Da fährt eine mobile Osteoporose-Forschungsstation durch 20 deutsche Städte, um Frauen über 60 zur eingehenden Vorsorgeuntersuchung einzuladen. Da soll die Knochendichte gemessen werden. 14 Pharma- und Medizinproduktehersteller und eine Stiftung sponsern das Unternehmen. In einer dazugehörigen Presseerklärung ist von der Volkskrankheit Osteoporose zu lesen, an der über 5 Millionen Menschen leiden sollen. Zitat: Im frühen Stadium könnte man den Knochenschwund sogar heilen und die Kosten für eine frühzeitige Therapie wären vergleichsweise gering. Der klinische Nutzen einer solchen medikamentösen Frühtherapie bei einer altersbedingt natürlicherweise niedrigeren Knochendichte ist wissenschaftlich durch nichts belegt. Der Vorhersagewert der Knochendichte für ein erhöhtes Frakturrisiko ist allenfalls gering. Aber dahinter steckt allemal ein lohnendes Geschäft. Die Wahrscheinlichkeit, dass Frauen, deren Knochendichte gemessen wird, anschließend eine medikamentöse Therapie beginnen, ist hoch. 50% der über 45-jährigen Frauen, bei denen die Messung der Knochendichte eine vermeintliche Osteoporose angezeigt hat, lassen sich innerhalb eines halben Jahres nach der Messung auch mit entsprechenden Medikamenten behandeln. Oder Die Firma Pfizer lässt einen Truck durch Deutschland Touren, um Männer zu kostenlosen Cholesterin-, Blutzucker- und Blutdruckuntersuchungen einzuladen. Ganz sicher nicht aus Nächstenliebe. Über ihren Zweck darf man sich nicht täuschen. Ungeachtet der lauteren Motive einzelner Beteiligter sind sie Bestandteil eines Pharmakomarktmarketings. Sie erweitern die Grenzen dessen, was im öffentlichen Bewusstsein als behandlungsbedürftige und behandelbare Krankheit wahrgenommen wird, um den Markt für pharmazeutische Produkte zu vergrößern. Befindlichkeitsstörungen wandeln sich so durch ein entsprechendes Marketing zu ausgewachsenen Krankheiten und selbst normale Lebensprozesse wie eine Glatzenbildung bei Männern gerät auf einmal zu einem medizinischen Problem. Überspitzt, Gähnen und Schwitzen sind in dieser Strategie nur deshalb noch nicht zu Krankheiten erklärt, weil es dagegen noch kein Medikament gibt. Das hat manchmal fatale Folgen. 1997 wurde der Wirkstoff Cerivastatin von der Bayer AG unter dem Handelsnamen Lipobay zur Senkung erhöhter Blutfettwerte, auch so ein Mythos, auf den Markt gebracht und aggressiv beworben. Das Mittel wurde zum Verkaufsschlager. Über 6 Millionen Patienten weltweit nahmen das Medikament zur Behandlung ihrer vermeintlich zu hohen Blutfettwerte ein. Ärzte wurden mit Reisen im luxuriösen Orient Express geködert, wenn sie ihre Verschreibungspraxis entsprechend änderten. Zur Belohnung für die Umstellung von mindestens 25 ihrer Patienten auf Lipobay wurde ihnen eine solche Fahrt spendiert. Es ist lange bekannt, dass die Pharmaindustrie mehr Geld in die Vermarktung ihrer Produkte steckt, als in die Erforschung neuer. Aber es reicht offenbar nicht, die bunten Pillen mit großem Aufwand in medizinischen Fachzeitschriften und auf gesponserten Fachkongressen zu bewerben. Sie müssen über jeden einzelnen Arzt auch an den Mann und an die Frau gebracht werden. Und so hat dann eine solch noble Willferienakquise halt auch ihren Preis und der Herr Doktor nebst Gattin hat ihn auch. Das Problem, zum Zeitpunkt dieses kleinen Ausflugs im Orient Express war aus dem November 1998 bereits der erste Todesfall im Zusammenhang mit der Einnahme des Medikaments gemeldet. Im Oktober 1999 rügte die amerikanische Arzneimittelaufsichtsbehörde die Darstellung des Medikaments in den Informationsunterlagen auf dem amerikanischen Markt als falsch, unausgewogen und irreführend. Das entsprechende Schreiben wurde von der deutschen Konzernleitung schlichtweg nicht beachtet. Unbeeindruckt von den kritischen Hinweisen verfolgte das Unternehmen seine Verkaufsstrategie weiter. Die Vorgabe für das Jahr 2000 lautete, den Lipobay-Umsatz verdoppeln, das Umsatzziel von 542 Millionen Euro übertreffen, Lipobay mit Power über 1 Milliarde Umsatz pushen, war das Firmenmotto. Es mussten erst mehr als 50 weitere Todesfälle bekannt werden, bevor das Präparat im August 2001 vom Markt genommen wurde. In Kombination mit einem anderen Präparat hat es nachgewiesenermaßen zur Zerstörung von Muskelgewebe mit anschließendem Nierenversagen geführt. Und nun das allerletzte. Bevor das Unternehmen Ärzte, Patienten und Apotheker über seine Entscheidung von der Rücknahme des Medikaments am 8. August 2001 informierte, erfuhren aus aktienrechtlichen Gründen zunächst die Aktionäre und die Presse von dieser Aktion. Das ist der eine Teil gewesen und zum anderen jetzt über den Einfluss, den man ja jetzt gerade auch schon gespürt hat, der Pharmaindustrie. Obwohl die finanzielle Situation der Sozialkassen immer in den schwärzesten Farben gemalt wird, bleiben zahlungsfähige Interessensgruppen wie die Pharmaindustrie, die ihre Medikamente teilweise 9-mal teurer als Gold verkauft, von einschneidenden Reformen weitgehend unberührt. 9-mal teurer als Gold, das war das Euglucon. Das war ein Mittel in den 70er Jahren für Diabetiker. Es war damals das umsatzstärkste auf dem deutschen Arzneimittelmarkt. Es kostete je nach Packungsgröße in Euro umgerechnet und aufs Kilogramm bezogen zwischen 49.637 und 64.934 Euro. Ein Kilo Barrengold dagegen wurde im Juli 1976 mit 5.176 Euro gehandelt. Wen wundert es? Die Ausgaben der gesetzlichen Krankenkassen liegen mittlerweile für Arzneimittel mit 33,36 Milliarden Euro genauso hoch wie die Ausgaben für die eigentliche ärztliche Behandlung. 2013 wurden 645 Millionen Arzneimittelverordnungen durch die niedergelassenen Ärzte verschrieben. Ein Medikament kostete dabei im Durchschnitt 48,84 Euro, 1998 waren es noch 23 Euro. Erwähnenswert in diesem Zusammenhang aber auch, Medikamente im Wert von 3,4 Milliarden Euro jährlich verschwinden einfach im Müll. Zum einen sicher wegen der mangelnden Compliance einzelner Patienten, zum anderen ganz sicher auch wegen der bewusst unangemessen gestalteten Packungsgröße, in denen die Medikamente verkauft werden. Rund 60.000 Medikamente sind 2013 in der Bundesrepublik zugelassen gewesen. 50.016 davon waren rezeptpflichtig. Kein Arzt, es ist gesagt, kann bei dieser Menge an Präparaten den Überblick behalten, geschweige sich orientieren. Viele der Mittel sind ohne nachgewiesene oder von zweifelhafter Wirkung und obendrein teuer. Die gut sortierte Krankenhausapotheke eines Großstadtkrankenhauses hier in Berlin listet rund 2000 Präparate in ihrem Bestand auf und kommt damit für alle Erkrankungen und alle Sonderfälle gut aus. Das reicht für die Behandlung der Patienten allemal. Deshalb wird nicht nur aus medizinischen Gründen seit Jahren eine sogenannte Positivliste gefordert, in der nur solche Medikamente erstattungsfähig aufgeführt werden, die nachgewiesenermaßen auch einen medizinischen Nutzen haben. Sie hätten als effizientes Instrument eine tatsächliche Kostenreduzierung zur Folge. Mehrfach stand die Einführung einer solchen Liste politisch auf der Tagesordnung. Ihre Einführung war unter anderem ein Wahlversprechen der rot-grünen Koalition auf Bundesebene 2003, wurde auch damals nicht weiter verfolgt. Noch vor der Amtszeit der verantwortlichen Gesundheitsministerin Ulla Schmidt hatte eine Sachverständigenkommission mit der Arbeit an der Liste begonnen und zwischenzeitlich sogar fertiggestellt, sodass diese bereits in der Schublade lag und dann blieb sie da allerdings auch liegen. Mit dem Gesundheitsstrukturgesetz von 1992 sollte unter dem Stichwort Symmetrie der Belastungen ebenfalls eine solche Liste eingeführt werden. Dazu wurde sogar ein eigenes Institut geschaffen, das bis spätestens zum 1. Januar 1996 eine Liste entsprechend verordnungsfähiger Arzneimittel vorlegen sollte. Das ging der mächtigen Pharmaindustrie mit diesem Spaß dann doch zu weit. Eine Liste tatsächlich nur mit den Medikamenten, die dem Patienten nachgewiesenermaßen einen Nutzen bringen und nicht nur dem, der sie herstellt. Die Branche hätte mit massiven Einbußen zu rechnen gehabt und mit der Symmetrie der Belastungen war es politisch dann ganz schnell vorbei. Eine Verordnung über die Tätigkeit des Instituts war zwar etwas voreilig am 14. April 1993 bereits im Bundesgesetzblatt erschienen, das Institut selber hat aber das Licht der Welt nie erblickt. Unter dem Druck der pharmazeutischen Industrie wurden die Pläne gegen den Widerstand der Krankenkassen und der Bundesländer von der CDU-FDP-Koalition mit dem 5. Änderungsgesetz zum Sozialgesetzbuch 5 am 22.11.1995 bereits vor ihrem Inkrafttreten wieder aufgehoben. Und das schon gegründete Institut wurde flugs wieder aufgelöst. 2001 plante Ministerin Ulla Schmidt, Preisregulierungen für bestimmte verschreibungspflichtige Medikamente gesetzlich festzulegen, die Herstellerabgabepreise für Arzneimittel, für die keine Festpreise vereinbart waren, sollten für 2 Jahre um 4% gesenkt werden. Dieser Preisabschlag hätte die Krankenkassen in den folgenden 2 Jahren um rund 491 Millionen Euro entlastet. Nach einem Chefgespräch mit Kanzler Schröder verzichtete man auf das Vorhaben und erhielt dafür im Gegenzug von den Pharmakonzernen das Angebot, den Krankenkassen einmalig 204 Millionen Euro bereitzustellen. Die Pharmaindustrie hat der Regierung dieses Gesetz vor aller Öffentlichkeit schlichtweg abgekauft. Angeboten hatten sie einen Solidarbeitrag von 150 Millionen Euro, den Zuschlag erhielten sie auf dem Kanzlerbasar dann bei 204 Millionen Euro, unter dem Strich also 204 Millionen gegen 491 Millionen. Bei diesem Deal spielte übrigens die Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie und Energie eine fatale Rolle. Ihr Chef Hubertus Schmoldt karrte die Betriebsratsvorsitzenden der Chemie-Großkonzerne in das Büro von Gerhard Schröder. Dort beklagten sie sich dann erfolgreich über die Pläne der Gesundheitsministerin, die trotz der horrenden Gewinne ihrer Branche angeblich zu Abwanderungen der Produktion ins Ausland führen würde. Ein weiteres Beispiel dafür, dass all die Reformbemühungen sich im Wesentlichen auf die schwächsten Glieder des Systems, die Pflichtversicherten der gesetzlichen Krankenkassen, konzentrierten. Die Pharmalobby dagegen versteht es immer wieder, durch ihre aggressive Lobbyarbeit die eigenen Pfründe politisch unter jeder Regierung zu sichern. Ganz aktuell war in der Debatte eine Preisbremse einzuführen für Medikamente, die neu eingeführt werden. Im ersten Jahr sollten die Konzerne die Möglichkeit haben, den Preis selber festzulegen. Der sollte dann aber gedeckelt werden, wenn innerhalb dieses Jahres 250 Millionen Euro Umsatz erreicht worden wären. Das war ein Passus in dem neuen Gesetzentwurf. Das ist dann ganz schnell wieder gestrichen worden. Seit der Regelung 2011 sind insgesamt 95 Medikamente auf den Markt gekommen mit einem Umsatz von 3,5 Milliarden Euro im ersten Jahr. Nur drei davon hätten diese 250 Millionen Euro Schwelle überschritten. Eines dieser Medikamente, ein Medikament gegen Hepatitis, kostete alleine 700 Euro bei einer Dosierung. Es hätte 141 Millionen Euro Einsparungen für die Kassen gebracht, hätte man diese Beschränkung ins Gesetz genommen. Das Gesetz ist gekippt und nach wie vor können die Konzerne ihre Preise für die Medikamente selber festlegen. Das reicht jetzt erst.